Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen. Fast live aus Berlin.
Herzlich willkommen zu einer besonderen Folge, in der wir heute Tradition und Moderne aufeinandertreffen lassen. Mein heutiger Gast ist ein Schuhplattler, eine Kunstform, die tief in der alpenländischen Kultur verwurzelt ist. Doch Dr. Peter Kraus zeigt, dass auch alte Traditionen Platz für Vielfalt und neue Perspektiven haben. Als schwuler Schuhplattler bricht er mit Stereotypen, bringt frischen Wind in die Welt der Trachtenvereine und beweist, dass dieser kraftvolle Tanz nicht nur eine Frage der Tradition, sondern auch der Selbstentfaltung sein kann. Heute sprechen wir über die Wurzeln des Schuhplattelns, die Herausforderungen, als queere Person in einer konservativen Szene aktiv zu sein und wie er mit seiner Leidenschaft für den Tanz eine Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft baut. Herzlich willkommen, Dr. Peter Kraus.
Hallo, grüß euch. Herzlichen Dank.
Ja, Peter, wir freuen uns und ich freue mich als Gastgeber natürlich sehr, dass du bei mir bist. Du bist gebürtiger Oberbayer, bist wie ich aus Bayern, bist Wahlberliner seit 20 Jahren und du bist Vorsitzender der Querplattler, der ersten schwulen Berliner Schuhplattlergruppe, welche du vor mittlerweile 10 Jahren, glaube ich, gegründet hast.
Genau.
Und jetzt muss ich gleich mal einsteigen mit einer Frage, die unsere gemeinsame Heimat betrifft. Vermisst du eigentlich die Berge in Berlin?
Auf jeden Fall. Das ist natürlich ganz klar. Und je weiter du von deiner eigentlichen Heimat entfernt bist, desto mehr fehlt es dir. Und das war ja letztendlich auch ein bisschen einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich muss hier ein bisschen bayerische Kultur nach Berlin bringen, in der Form, dass wir einfach die Schwulen Schuhplattler gegründet haben.
Also wir sind natürlich die einzigen Bayern und Franken in Berlin, aber was wir noch nicht geschafft haben, eben die Berge hier hinzuschieben, das funktioniert leider nicht so einfach. Aber so ein bisschen die Tradition, die haben wir schon auch in diese Ecke gebracht. Du machst das nicht, bevor wir gleich auch über den Verein sprechen, natürlich nicht hauptberuflich. Das ist ein Ehrenamt, das ist eine Leidenschaft, für die du auch lebst. Ich darf erzählen, dass du seit Jahrzehnten in der Pharmabranche tätig bist. Darüber wollen wir aber heute gar nicht groß sprechen, denn heute geht es ja um was anderes, nämlich um den Verein, den du gegründet hast, die Querplattler.
Exakt, genau.
So, und jetzt erzähl doch mal kurz 2015. Wie kam es denn zu dieser Gründung?
Ja, wie gesagt, ich hatte schon ein bisschen länger vor. Ich war natürlich auch schon ein bisschen angefixt. Es gibt in München seit einigen Jahren schon einen ähnlichen Verein. Mhm. Und hatte schon, wie gesagt, die Idee, sowas zu machen, schon länger. Aber der letztendliche Anstoß zu dem ganzen Thema war tatsächlich der, dass ich einen Musikanten gefunden habe, der da richtig Lust hatte, auch mitzumachen. Und du kannst tatsächlich sowas erst ins Leben rufen, wenn du einen Musikanten hast. Die Idee kannst haben, du kannst auch Leute finden, aber wenn du keinen finden kannst, der für dich die Musik macht, dann ist es schwierig. Und das hat sich dann so eher durch Zufall ergeben. Und dann habe ich gesagt, Mensch, jetzt probierst du das einfach mal. War überhaupt nicht überrascht, habe nie gedacht, dass das überhaupt zustande kommt. Aber es war dann tatsächlich so und so haben wir uns dann am Nikolaustag 2015 zum ersten Mal zusammengesetzt.
Ja, das ist ein schönes Datum. Ihr habt ja das Ganze nach dem Vorbild der sogenannten Schwuplattler aus München hier nach Berlin geholt. Das ist, glaube ich, nach eigenen Angaben die erste schwule Schuhplattlergruppe der Welt gewesen. Das heißt, ihr wart dann die Zweiten oder gab es da schon mehr?
Wir sind definitiv die Zweiten, das ist schon so. Mhm. Aber weil du sagtest, nach dem Vorbild der Schwuplattler, also das ist, sagen wir so, die Schwuplattler sind für uns nach wie vor kein großes Vorbild. Sie sind einfach unerreicht. Die sind die Ersten und sind tatsächlich auch der bekannteste Verein in dem Bereich. Wir sind auch ein bisschen anders aufgestellt, weil, wie gesagt, in München ist halt so, du hast halt eine ganz andere Klientel, die dabei sowas Lust hat, mitzumachen. Wir mussten uns wirklich aus dem Nichts gründen.
Ja.
Und hatten eigentlich alle nur Mitglieder, die gesagt haben, ich finde es toll, ich möchte gern mitmachen. Aber es war keiner mit tatsächlichen Schuhplattler oder sogar Trachtenhintergrund.
Ja.
Insofern ist das ein bisschen andere Ausgangslage, als wir das hatten.
Ja, als du Ähnliches in Berlin auf die Beine stellen wolltest, da gab es aber doch einige, die dir wahrscheinlich davon auch abgeraten haben, so nach dem Motto, das kann nicht klappen in Berlin.
Ja, auf jeden Fall. Das ging mir eigentlich selber so. Ich hätte ehrlich auch nicht gedacht, dass das wirklich klappt. Ich habe gesagt, jetzt probieren wir es einfach mal. Fand es einfach eine lustige Idee. Mhm. Und mir war damals schon... schwante mir schon damals, dass das ganz lustig werden kann. Und das hat es dann tatsächlich sich bewahrheitet, dass es uns jetzt aber auch schon seit 10 Jahren gibt. Das ist dann der nächste Punkt, das hätten wir auch nicht erwartet.
Mhm. Wie ist es denn vom Alter her, der Plattler? Wo geht's da los und wo hört's auf?
Also das ist immer natürlich das Problem. Natürlich, du findest nicht so wahnsinnig viele junge Leute, die da von vornherein auf dem Thema auf das Thema ansprechen.
Ja.
Weil es ist natürlich auch ein bisschen mit Aufwand verbunden. Du müsstest schon regelmäßig trainieren. Du musst eine echte Musikliebe haben. Du musst gern tanzen. Und du musst da irgendwie letztendlich einen gewissen Berührungspunkt zur bayerischen Kultur haben, sonst macht es nicht so ganz viel Sinn. Und so ist natürlich so, dass unser Klientel natürlich etwas älter ist als eigentlich der Durchschnitt in der schwulen Szene.
Ja.
Aber wir sind offen für alle Altersgruppen. Wir haben auch schon ganz junge Mitglieder gehabt. Die haben dann oft auch berufliche Veränderungen, dann sind sie wieder weg, wie auch immer. Ja. Sind in jedem Verein das Gleiche. Aber unser Durchschnittsalter ist schon ein bisschen älter, so 45 plus, würde ich mal sagen.
Ja, das ist ja immer noch jung. 45 plus ist das neue 35. Naja,
wir haben aber deutlich Leute, die sind deutlich über 60.
Ja.
Das ist aber jetzt kein Grund, dass man sagt, da kann man nicht mitmachen.
Das ja, wenn man noch,
trotzdem,
wenn man noch
fit ist. Du musst halt versuchen, fit sein, fit zu werden oder fit zu bleiben.
Das wollte ich gerade sagen. Also es gibt ja Menschen, die mit 70 noch total fit sind und andere laufen mit 30 schon auf Krücken. Ist natürlich dann auch schwierig.
Ne?
Ich habe mich mal so ein bisschen umgeschaut. Bei euch gibt es ja wirklich, also bei euch haben ja anscheinend schon Apotheker, Richter, Denkmalpfleger, Informatiker, Unternehmensberater da getanzt oder mit sich eingebracht im Verein. Also das sind schon ganz unterschiedliche Menschen, die auch aufeinandertreffen.
Definitiv. Die Klammer, die wir haben, sind alle schwule Männer. Und da ist eigentlich jetzt keiner irgendwie von vornherein ausgeschlossen oder besonders prädestiniert.
Ja.
Du musst Lust haben dazu, du musst es gut finden, du musst das auch irgendwo schon mal gesehen haben, sonst kommst du ja gar nicht auf diesen Trichter. Aber im Großen und Ganzen ist das extrem breit gefächert. Wir haben auch alle möglichen Nationalitäten dabei.
Mhm.
Also da gibt es echt keine Auswahl.
Und was macht ihr, wenn jetzt ein heterosexueller Mann auf euch zukommt und sagt, ich möchte gerne mitmachen oder eine heterosexuelle Frau?
Bei Hetero-Männern haben wir überhaupt kein Problem. Die müssen für sich selber wissen, sich da mit einbringen wollen. Das ist für uns nicht Thema. Bei heterosexuellen Frauen haben wir auch kein Thema prinzipiell. Du kannst also jederzeit auch als Frau bei uns Mitglied werden, aber beim Tanzen ist halt schwierig, weil wir dann in dem Bereich schon uns eher auf der traditionellen Schiene bewegen. Und da ist es so, dass die Frauen einen ganz anderen Tanz machen. Also die platteln selber nicht, sondern die lassen sich eher von ihren Jungs, die da mittanzen, eher so umwerben. Das ist eigentlich die Idee vom Schurplattler.
Mhm.
Insofern macht es für Frauen jetzt eigentlich keinen wirklichen Sinn, sich in dieser Tanzbewegung da wiederzufinden.
Aber die wenigsten von euren Plattlern kommen ja eigentlich aus der Alpenregion. Ich hatte mal irgendwann in einem Interview gelesen, es kommen viele aus Nordrhein-Westfalen, aus Kroatien, Baden-Württemberg, Niedersachsen, also In- und Ausland. Aber aus Bayern sind gar nicht so viele bei euch.
Nee, es ist so. Und ich habe ja vorher auch, obwohl ich aus Bayern bin, hatte ich vorher mit dem Thema auch keine direkten Berührungspunkte. Ich bin hier auf die Idee gekommen, mit Schuh zu platteln. Ich bin zwar aus Oberbayern, aber wo ich herkomme, da war diese Alpenlands, die Alpenländische Trachtenvereinsgruppe ist jetzt nicht so, dass man sagt, da würde auch geplattelt.
Ja.
Insofern ist das für uns, du musst da zufällig irgendwie zu diesem Thema gekommen sein und dann interessiert dich das. Meistens haben sie mal im Urlaub welche Leute das gesehen oder sonstige Veranstaltungen und dann kannst du mal versuchen, okay, das wäre was für mich. Da gehört ja auch ein bisschen dazu, die Liebe nicht nur zur Musik und zum Tanz, sondern es geht ja auch ein bisschen auch um die Optik. Das heißt, wenn du da so 6 oder 8 Burschen in schwarzen glänzenden Lederhosen mit weißen Hemden und grünen Hüten tanzen siehst, das ist natürlich, hat ja einen erotischen Aspekt, ganz besonders für schwule Männer.
Ja, auf den kommen wir auch noch zu sprechen. Aber wie war das denn bei dir? Gab es denn bei dir einen Schlüsselmoment, wo du dann begriffen hast, Mensch, das Schuhplatteln, das ist was, das möchte ich jetzt auch ein bisschen forcieren für mich?
Das war für mich auf jeden Fall, ich könnte jetzt nicht mehr genau das Datum sagen, aber das war auf jeden Fall in den letzten Jahren meiner Münchner Zeit, eben der Kontakt zu den Münchner Schuhplattlern. Und habe gesagt, das ist ja eigentlich toll, dass sowas sich wirklich auch, und die Widerstände in Bayern sind dann irgendwie nochmal deutlich größer gewesen für so eine schwule Gruppe, dass sich sowas dort wirklich in München auch etablieren konnte. Und also das hat mich nicht nur imponiert, sondern das fand ich auch gut. Und haben gesagt, ja, warum sollen wir es nicht in Berlin auch mal versuchen?
Und
hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es klappt.
Ja, aber das ist ja umso schöner. 10 Jahre später ist man schlauer, ne? Aber wie ging das denn bei dir los? Dann hast du dann so eine Art Einführungsworkshop bekommen. Geht man da einfach vorbei und sagt, ich möchte das gerne mal lernen? Du musst ja irgendwie begonnen haben.
So läuft es jetzt, jetzt läuft es ab, wenn du neu dazukommen möchtest, dann geht es. Bei uns war es so, dass ich glaube, das macht man jetzt einfach mal hands-on, probieren wir es einfach mal. Wichtig, Musik musst du haben. Du musst dann einen Akkordeonspieler haben, der da Lust hat. Und dann habe ich gesagt, naja, probieren wir es einfach mal, versuchst mal ein paar Leute zusammenzutrommeln. Und ich habe dann wirklich tatsächlich aus München einen guten Freund von mir, der selber Schuhplatteln kann, den habe ich dann praktisch nach Berlin eingeflogen, er muss das ein bisschen das beibringen.
Mensch, was für ein Aufwand.
Ja, aber das toll. Wenn man von sowas begeistert ist, dann macht man es.
So, der kam nach Berlin geflogen, dann habt ihr das mal begonnen zu probieren.
Richtig.
Und
richtig.
Sehr schnell festgestellt, gemeinsam, das macht Spaß und da kann man drauf aufbauen.
Wir haben ein Riesenglück gehabt, muss ich sagen. Das ist der entscheidende Faktor gewesen, warum es uns heute noch gibt. Wir waren da zu 6 zu 8, wo wir uns erst einmal getroffen haben, mit einem Akkordeonbegleitung und so weiter. Da waren ein paar Leute, die hatte ich irgendwie rekrutiert, in Kneipen, auf Datingportalen und so weiter. Da waren wir zu 6 bis 8. Und dann hat sie aber, und dann haben wir ein bisschen geübt mit meinem Mündner Schurplattler, Andreas. Und dann haben wir Pause gemacht und dann sah ich, dass einer von den Jungs, die da dabei waren zum ersten Mal, der hat sich dann Notizen gemacht. Ach. Ich sage, was machst du denn da? Er schreibt sich nur ein bisschen auf, die Schrittfolgen und so.
Das war ein Investigativjournalist wahrscheinlich.
Im Prinzip, kann man nicht anders sagen.
Ja.
Und dann hat sich aber später herausgestellt, dass das unser Jakob, das ist derjenige, der für uns heute noch die Choreografien macht.
Klasse.
Und der ist vom Fach. Also das war praktisch das große Glück. Mhm. Der war selber begeistert, macht das heute noch für uns und mit uns und ist ein entscheidender Teil unserer Gruppe. Und wenn wir den nicht gehabt hätten, ist die Frage, wie es weitergegangen wäre. Aber der hat das relativ schnell dann übernommen. Der konnte das wirklich professionell sofort umsetzen, konnte das aufschreiben, konnte das kodifizieren, konnte dann das Ganze weiterentwickeln. Also das war wirklich unser großer Vorteil.
Wo habt ihr denn damals geübt? Inzwischen seid ihr ein bisschen professioneller ja auch aufgestellt. Da sprechen wir gleich dazu, wie ihr euch trefft, wann ihr euch trefft und so weiter und so fort. Aber wie war das damals? War das zu Hause in der Wohnung? Ist ja für die Nachbarn auch dann
ein Erlebnis. Das war wirklich geradezu abenteuerlich.
Ja.
Ich wohnte damals in Moabit. Und habe gesagt, jetzt brauchen wir irgendwie einen Raum, dass man zumindest mal für diese Gründungsversammlung vielleicht wird was draus. Mhm. Und dann habe ich eine Freundin von mir, die betreibt einen Friseursalon in Berlin, in Moabit.
Ja.
Und dann gesagt, ja, weißt nicht irgendjemanden, der uns da jemanden einen Raum zur Verfügung stellen könnte? Er sagt, ja, könnt doch bei mir im Laden machen. Sag, wir kennen ja nicht bei dir im Friseursalon, kann man nicht platteln. Er sagt, ach, da tun wir die Schuhe, die Stühle zur Seite, das geht schon. Und da haben wir uns dann wirklich das allererste Mal am Nikolaustag dort bei ihr im Friseursalon getroffen, mit vielleicht so 12, 15 Leuten, waren Beobachter, ein paar Leute, die mitgemacht haben. Und da haben wir uns 2, 3 Mal dort bei ihr, tatsächlich im Friseursalon, in Moabit, in der Bremer Straße, haben wir uns dann erstmal getroffen.
Das war aber dann nach Feierabend bei ihr oder waren da noch
Kundschaft? Das war dann auch, ja, das war klar. Okay.
Also da wurden jetzt nicht die Strähnchen gefärbt und so weiter
gemacht? Nee, ich meine sogar ein Sonntag war, der 6. Dezember.
Ja, umso schöner noch für die Nachbarn.
Ja.
Aber ich glaube, in so einer Gewerbeimmobilie, da ist das in Ordnung, ja.
Ja, ich glaube, dass die Leute, also unser Feedback, das hat uns natürlich auch ein bisschen, unterstützt von allen Seiten, dass das Feedback außenrum von allen Seiten eigentlich super positiv war.
Ja, das ist ja auch was Schönes. Ne? Also die Schuhplattler-Tradition, das ist ja eine Tanzform aus dem alpenländischen Raum, die ist, glaube ich, insbesondere natürlich in Bayern, aber auch Tirol, Salzburg, da in der Gegend, glaube ich, sehr weit verbreitet. Aber das ist ja nicht nur ein Tanz, sondern ist für euch, glaube ich, auch so eine Art, ich nenne es immer Ausdruck von Kultur und Gemeinschaft.
Absolut, absolut. Also Kultur, naja gut, mit der Kultur, da muss man ein bisschen sich einen Hintergrund, einlesen, damit man erstmal versteht, woher diese Bewegungen kommen und was damit eigentlich bewirkt werden soll. Und das ist natürlich auch wichtig, weil dann verstehst du auch besser, worauf es ankommt, wenn du die Tanz dann selber machst. Aber das hat mich immer schon interessiert, also kulturgeschichtlich und sowas hat mich immer schon vorher schon interessiert. Insofern war das kein Problem. Und eben nicht zuletzt unser Choreograf, unser Jakob, unser Vorplattler, der ist natürlich in diesem Bereich extrem belesen und kennt sich extrem gut aus. Insofern ist da dieser Background, was machen wir da überhaupt? Und wie muss es sein und wie darf es nicht sein? Das hat uns natürlich extrem geholfen, weil das ist, auf den ersten Blick kommt, das scheint es nicht so wichtig zu sein, aber es ist dann letztendlich doch relativ wichtig, weil die Wirkung aufs Publikum, die ist natürlich schon entscheidend, ob das wirklich gut gemacht ist.
Na klar.
Und das war für uns dann eigentlich so, dass wir da eigentlich relativ schnell, relativ gut angekommen sind. Mhm. Nicht nur in der Schwulenszene, wir haben auch ganz viele Anfragen von Veranstaltungen, von Firmen. Mhm. Also das kommt schon ganz gut.
Also diesen Begriff des Vorplattlers, den kannte ich so auch noch nicht. Auch sehr schön. Ich kannte immer nur den Vorkoster.
Aber ja, es gibt den Vortänzer, den Vorplattler und den den Vorkoster.
Wahnsinn. Und der Schuhplattler an sich, den gibt es ja schon seit dem 11. Jahrhundert. Das war damals der Balztanz der Männer, um die Frauen zu beeindrucken.
Also das damals schon kurz war ich erwähnt. Noch nicht dabei, da kann ich nichts zu sagen. Also
so alt bist du nicht, du bist ja noch Jugendliche, gefühlte 35. Mhm. Aber es ging ja als Balztanz los der Männer, um die Frauen zu beeindrucken. Ja,
definitiv, ja. Definitiv. Und die Mädels lassen sich da praktisch umtanzen. Und jeder gibt da seine erotischen Reize ab, genau die Mädels wie die Jungs. Und das ist eigentlich die Idee. Insofern ist das natürlich dahingehend ein bisschen, kann man auch schon mehrfach gehört, diesen Vorwurf. Ja, ihr tut euch da ein bisschen an den heterosexuellen Traditionen bedienen.
Naja.
Ja, das ist bei mir ja vollkommen egal, weil ich die bestimmte erotische Signale nehme ich lieber von Männern entgegen.
Ja, da ist halt jeder auch, kann ja jeder, wie er möchte, ne? Also die Hauptsache, man ist ja glücklich. Aber ich hatte mal gelesen, dass man bei den Bewegungen oft auch Tätigkeiten aus der Natur oder dem bäuerlichen Alltag nachahmt. Zum Beispiel das Jagen oder Holzarbeiten. Ist das richtig?
Also da muss ich sagen, bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Also
was habt ihr denn so für Bewegungen?
Ist weder bei uns ein Holzhacker dabei, noch aus der bäuerlichen Tradition.
Na, wie würdest du denn, herkommen, weiß ich aber nicht. Peter, wie würdest du denn die Bewegungen bei euch beschreiben?
Also da bin ich jetzt echt ein bisschen überfragt. Du musst es einfach sehen.
Ja.
Dann,
aber es erinnert jetzt nicht an Holzarbeiten oder Jagen.
Ja, es gibt einen Plattler, der heißt Holzhacker natürlich zum Beispiel. Und da wird es aber ein bisschen, muss ich sagen, sogar eher ein bisschen parodiert. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, wir versuchen das nachzumachen. Ja. Aber wenn du natürlich jetzt in so einem bäuerlichen Alltag bist und du triffst dreimal im Jahr oder was weiß ich, wenn Hirchkirchweih ist, gehst aufs Fest und versuchst dir da eine Braut klar zu machen, dann versuchst du natürlich das irgendwo durch Musik und Taktgefühl und durch körperliche, kraftvolle Bewegungen, versuchst natürlich die zu beeindrucken. Und welche Bewegungen wirst du dann immer? Dann nimmst du natürlich die du im Alltag sowieso kennst.
Ja, klar.
Da wirst du jetzt nicht choreografisch neue Dinge überlegen.
Ja.
Und insofern ist dieser Aspekt, dass das irgendwo schon auch sich da wiederfindet, ist natürlich sehr naheliegend.
Also der Schuhplattler war ja ursprünglich eine improvisierte Tanzform, der wurde später dann in Vereinen strukturiert und standardisiert.
Absolut.
Habt ihr den Kontakt auch über Berlin und München hinaus zu anderen Schuhplattler-Vereinen, auch vielleicht im Ausland? Gibt es da irgendwelche Netzwerke, auf die ihr zurückgreifen
könnt? Sagen wir mal so, jein. Es gibt tatsächlich interessante Anfragen an uns auch und wir haben jetzt seit gar nicht langer Zeit, haben wir uns auch tatsächlich in so einem Dachverband engagiert, der nennt sich MHTV, das ist der Mitteldeutsche Heimat- und Trachtenverband. Die kümmern sich natürlich in erster Linie um die lokalen Trachten hier um Berlin rum, Brandenburg, Prignitz und so weiter, diese ganzen auch sorbische Trachten und so weiter. Und die haben uns jetzt da mit Freuden aufgenommen. Wir finden es auch ganz toll, dass wir da mitmachen dürfen. Und die haben natürlich ganz weit vernetztes Netzwerk zu allen möglichen anderen Vereinen. Die haben sogar ganz früh auch Verbindungen nach Argentinien und Brasilien. Und dort wird dieses Schuhplatteln auch nochmal extrem hoch gefördert. Und da werden wir jetzt versuchen, da mal ein bisschen uns da noch ein bisschen einzubringen, weil die haben sich extrem sehr positiv, die haben uns sehr positiv aufgenommen und das war wirklich toll. Also da freuen wir uns eigentlich mit denen zusammen jetzt auch einige Sachen zu machen. Da besucht man sich auch gegenseitig auf Festen und Veranstaltungen und sowas werden wir auch mit denen hier verschärft jetzt machen.
Schön, aber das ist ja mit dem Oktoberfest auch so, ist ja auch im Ausland total populär, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja, da hat es natürlich so, in Südamerika hat es natürlich einen anderen Hintergrund, weil das sind natürlich alles vor Jahrhunderten ausgewanderte Leute. Und für die ist es einfach ein bisschen die Identitätsfindung. Wo kommen sie eigentlich her?
Da wird zum Teil auch noch Deutsch gesprochen in den Gemeinden an dort oder Städten.
Also da ist zum Beispiel jetzt nicht nur Schuhplatteln. Diese MHTV-Jungs, die haben dann tatsächlich auch Connection nach Argentinien und die sind dann auf diesen Verband gekommen und dann gesagt, Mensch, könnt ihr uns mal erklären, wie unsere Trachten zum Beispiel aussahen vor 200 Jahren. Ja. Weil wir haben da alte Fotos oder Zeichnungen, wir wissen aber nicht genau, wie wir es nachbauen. Und dann gibt es da einen regen Austausch, weil die Leute, wie gesagt, dort versuchen ihre Identität von vor 200 und 300 Jahren wiederzufinden. Und soweit ist jetzt bei uns jetzt noch nicht, aber letztendlich ist es schon ganz nett, dass die Leute sich dann da wirklich ihre Identität, die Wurzeln ihrer Identität ein bisschen bemühen.
Also da sprechen wir in 200 Jahren nochmal drüber. wie dann die Menschen auf uns zurückblicken vielleicht. Euch werden sie in Erinnerung behalten.
Ich hoffe es.
Als tollen Verein. Du hattest mal, glaube ich, in irgendeinem Interview erwähnt, mit Heimatromantik hat das bei uns nichts zu tun. Wie oft hast du dir denn schon, Peter, beim Schuhplatteln selbst auf die Finger gehauen? Geht's da auch mal zur Sache?
Das passiert schon, tatsächlich. Also weniger, dass du drauf haust, sondern dass du tatsächlich die Finger schon mal stauchst.
Auf den Finger oder auf den Gegenüber?
Draufhauen? Nein, nur auf den, meistens nur auf die eigenen.
Okay, gut.
Und also das passiert schon, ganz besonders, wenn du nicht so richtig fit bist noch am Anfang, wenn du nicht die Bewegungen nicht so ganz koordinierst, weil es ist doch ein sehr komplexer Bewegungsablauf. Da kommt es schon mal vor, aber ein bisschen Schwund ist ja immer,
das kennen wir. Das ist klar, das ist am Alltag ganz normal. Aber bei den rhythmischen Bewegungen, ihr klatscht ja mit den Händen, jetzt muss ich mal kurz, Hände, Füße, Oberschenkel, glaube ich,
richtig,
abwechseln dann.
Richtig. Füße, also Schuhsohlen.
Okay, genau. Und dann gibt es das Stampfen, das Klatschen, das Drehen und das Springen.
Ja.
Das ist auch nochmal sowas. Mit was fange ich denn als Anfänger an? Oder muss ich das alles gleichzeitig
lernen? Du kannst das nicht raussuchen. Du musst eigentlich, wenn du so einen Tanz hast, die Musik gibt immer die Bewegung vor. Das heißt, wenn du das mal einstudiert hast, dann merkst du, dass zu jedem Musiktakt kommt eine bestimmte Bewegung. Die ist natürlich bei jedem Lied natürlich anders,
ja.
Aber es ist tatsächlich so, dass du dann ab einem bestimmten Zeitpunkt versuchst erstmal die ganze Bewegung, dich hintereinander zu bekommen, die verschiedenen Bewegungsabläufe. Aber an bestimmten Punkt, das ist wirklich der Trost auch für alle, weil ich hatte da am Anfang auch Probleme.
Ja.
Wenn du es einmal mit dann die Musik tatsächlich internalisiert hast, dann läuft es automatisch ab. Das heißt, wenn du jetzt dann ab dem dritten Takt noch überlegen musst, was käme jetzt gerade, dann ist schon was falsch. Das heißt, es kommt dann von selber. Du musst von selber wissen. Das ist der Vorteil. Wenn du da hörst du den ersten Takt von der Musik, dann macht dein Körper automatisch das, was er machen soll. Also das ist wirklich das Gute dran.
Und wie viel Zeit sollte ich mir persönlich geben, bis ich mal wirklich drin bin im Thema oder in der Bewegung?
Also ich hatte am Anfang wirklich, gebe ich jetzt offen zu, ich habe am Anfang gesagt, ich bin zu doof, ich schaffe das nie. Und es waren welche dabei, die haben es ein-, zweimal, hatten die den Blattler drin, so, das gibt es ja nicht. Dann habe ich gesagt, ich muss jetzt leider wieder aufhören, weil ich schaff's nicht.
Ja.
Es kommt wirklich, das kann ich wirklich jeden beruhigen, der da am Anfang Probleme hat. Es gibt einen Punkt, der kommt dann so spät, das ist nach 4 Wochen. Du musst also 4 Proben musst du mindestens mitgemacht haben, wo du dann merkst, und dann plötzlich, ach stimmt, da musst du gar nicht mehr überlegen. Also ich würde mal so sagen, du musst dir schon 4 bis 6 Wochen musst du dir Zeit geben. Und dann, es gibt ja für uns, wir haben ja eine spezielle Gruppe für die Anfänger.
Das wäre jetzt eine Frage gewesen.
Ist das nicht so komplex? Nee, ja, da machst du schon weniger komplexe Sachen. Und diese Zeit musst du dir geben.
Das ist auch wichtig, genau. Es gab einen lustigen Moment in der Vorbereitung, da hatte ich in einem Text gelesen, dass häufig der Tanz von einem Dreier begleitet wird, bis ich festgestellt habe, es ist natürlich nicht der Dreier, sondern der Dreher, ja. Bei dem die Männer ja, also jetzt in üblicher Weise, bei dem dann der Mann mit einer Partnerin oder jetzt auch einem Partner traditionelle Walzerschritte tanzt. Mhm. Also es sind eigentlich immer 2 beteiligt, aber gibt es denn sowas wie ein Dreier tatsächlich? Können da auch mal 3 miteinander? Und mehr? Sowas sieht man ja auch, ne?
Ja, wie gesagt, das ist kein Paartanz, das muss man sich ganz klar vor Augen führen. Das ist kein Paartanz, das ist ein Gruppentanz.
Ja.
Und ob das jetzt 3, 5 oder 18 sind, das ist egal.
Also okay, gut.
Also es gibt schon bestimmte Choreografien, zum Beispiel das Mühlradl zum Beispiel. Da soll es dann innen nicht mehr als 6 Leute sein oder vielleicht maximal 8, weil sonst tritt er dir auf die Füße und dann gibt es eine Reihe, also einen Kreis außenrum, der darf notfalls mehr Leute haben. Mhm. Aber die tauschen dann auch die Position, dann geht es wieder nicht mehr, dass man die auseinandertauscht. Also da ist eine gewisse von der Choreografie, ist es teilweise von der Choreografie bedingt, dass nicht mehr oder auch nicht weniger Leute machen sollen. Es gibt Tänze, da brauchst du mindestens 4 Leute, sonst brauchst du gar nicht anfangen.
Wahnsinn, ja, die habt ihr ja immer.
Leider nicht immer, es hängt davon ab. Ich habe viele Anfragen, die sagen, Mensch, könnt ihr nicht für unser Hochzeitsfest oder für Oktoberfest in Berlin hier irgendwo auftreten? Da sage ich, ja, leider, ich habe keine Leute zusammen.
Ach so, okay, verstehe.
Dann können wir das in dem Rahmen, wie ihr das machen wollt, mit einer Bühne von 40 Quadratmeter, da kann ich nicht mit 2 Leuten auftreten lassen. Das ist mir ein bisschen schwierig. Da findet man meistens eine Lösung, aber es ist ein bisschen limitiert. Es geht nicht jeder Plattler in jedem Rahmen mit beliebig wenig oder vielen Personen.
Na gut, das ist ja immer noch eine ehrenamtliche Geschichte, ein Hobby, ja. Und wenn man dann natürlich angefragt wird, geht ja auch um die zeitliche Verfügbarkeit des Gegenüber.
Auf jeden Fall.
Kann man nicht einfach mal frei nehmen.
Und es ist ja so, dass wirklich dann gerade im Herbst, wenn ein Oktoberfest ist, dann überbieten sich ja hier die Oktoberfeste und die Veranstaltungen dieser Art in Berlin. Da könnte man jeden Tag könnte man auftreten. Und dann ist wieder so ein bisschen eher ruhiger. So im Winter ist eben weniger los, klar. Jetzt so zum April, Mai, wo dann Maibaum aufstellen ist und so weiter, da zieht es wieder ein bisschen an.
Aber da sieht man euch dann, oder? So im Hofbräuhaus hier in Berlin und so weiter, die ganzen bayerischen gebrandeten Läden, da werdet ihr angefragt oder eher privat?
Das Hofbräuhaus waren wir auch schon, aber das haben wir jetzt keinen festen Auftrittszeitpunkt. Mhm. Wir treten sehr oft auf im Zollparkhof, da, das ist in der Nähe vom Kanzleramt.
Ja.
Da treten wir ganz oft auf, mit denen haben wir so ein bisschen, also die haben die besten Bedingungen auch von den Räumlichkeiten her. Mhm. Die haben einen schönen Biergarten, die haben einen Holzboden, das ist ja ganz wichtig. Mhm. Also das ist zum Beispiel einer der Punkte, aber es gibt jetzt keine festen Auftrittstermine, aber wenn jemand das interessiert ist, der soll auf unserer Webseite querplattler.de, wobei quer bitte mit einem E nur, der kann dann reinschauen und kann sagen, okay, wann kann ich die Querplatte das nächste Mal live erleben?
Ja, wir waren ja so ein bisschen auch stehen geblieben bei der Choreografie, die ja auch viel Präzision, Koordination, auch wahrscheinlich so ein bisschen Humor abverlangt. Wie viel wird denn gelacht bei euch?
Ja, sehr, sehr. Hängt davon ab, es gibt ganz schwierige Choreografien dann, wo manchmal ein bisschen die Nerven blank liegen, aber im Großen und Ganzen haben wir einen riesen Gaudi. Auch bei den Proben.
Ja, das glaube ich sofort. Aber jetzt mal, wie anstrengend ist denn Schuhplatteln? Also es sieht ja sehr anstrengend aus. Kommt ihr da echt ein Schwitzen? Ist es wie Fitness? Darf man das nicht unterschätzen?
Es sieht sehr anstrengend aus und es ist sehr anstrengend. Ja. Also man muss schon, wenn du 4 Wochen raus bist, dann merkst du schon, dass wir üben so 1,5 bis 2 Stunden immer, brauchst du nichts mehr. Da kannst du an dem Tag das Fitnessstudio kannst du sparen.
Ich hatte gelesen, es gab oder gibt einen Akkordeonspieler aus Frankreich. Mhm. Der hilft mir kurz auf die Sprünge. Remy.
Ja, genau.
Der hat eine Software mit einem virtuellen Roboter programmiert, mit dessen Hilfe die Querplattler, also ihr, euer Verein, zu Hause die vielen verschiedenen Tanzfolgen üben können.
Ja, in der Theorie ja.
Okay, aber in der Praxis sieht es dann doch noch ein bisschen anders aus.
Das ist nicht so einfach. Du musst das wirklich erstens alleine, das ist ganz schwierig. Ja. Zweitens brauchst du Anleitung. Und das war damals so wirklich, fand das ganz toll, dass wir sowas auch machen können. Aber letztendlich
kommst doch auf
die Person an. Nicht drumherum. Da kommst du um echte Proben, kommst du nicht drumherum.
Aber es ist doch auch wunderbar, dass man das nicht ersetzen kann. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Was sollte ich denn mitbringen? Also ich denke mal, Ausdauer ist wichtig, wenn ich mich bei euch engagieren möchte. Bisschen Kraft. Sollte ich eher gut gebaut sein oder geht es auch ganz schlank? Oder vielleicht auch das Gegenteil?
Ich würde mal so sagen, also es ist eigentlich keine wirkliche Anforderung, aber wenn du natürlich jetzt, je leichter du bist, desto leichter ist es, ganz klar. Weil es gibt durch diese Sprünge, wenn du da ein bisschen mehr auf den Rippen hast, ist es einfach doppelt anstrengend.
Ja.
Und also da ist ganz gut. Und was halt schon schön ist, und das macht dir das Leben dort als Plattler einfacher, wenn du ein bisschen Taktgefühl mitbringst. Weil es ist einfach, steht und fällt alles mit dem Taktgefühl. Weil, wie ich gerade schon gesagt habe, die Abläufe der Rhythmen gibt dir auch den Schritt vor. Und wenn du da ein bisschen hinterherhängst oder das nicht so richtig erkennst, dann ist es echt, kann es ein bisschen mühselig werden.
Ja, so einen Gleichgewichtssinn sollte ich wahrscheinlich auch mitbringen.
Ja, das trainieren wir schon bei. Das ist nicht das Problem. Also da hat man noch nie Probleme. Also ja. Das tun wir dir dann schon.
Ich merke schon, du bist schon in der Akquise. Wenn ich dann mal Zeit habe, dann komme ich gerne auch mal vorbei. Ist ja auch ein schönes Hobby. Apropos, ihr trefft euch donnerstags oder an welchem Tag seid ihr mal unterwegs?
Jeden Donnerstag eigentlich, mit wenigen Ausnahmen, in Moabit, in einem Lokal, das nennt sich die Zunftwirtschaft.
Arminiusstraße 2, glaube ich.
Richtig, genau.
Und da trefft ihr euch dann zum Feierabend, also wenn man beruflich unterwegs ist, man kann auch danach problemlos eigentlich abends dazukommen.
Ja, so ist das die Idee, weil die allermeisten sind doch noch berufstätig von uns.
Ja.
Um 18 Uhr beginnt dann eher so der Anfängerkurs und dann so ab 18:30 geht es dann richtig zur Sache.
Und wie lange seid ihr dann da eingebunden am Abend?
Naja, so von 18:30 bis 20 Uhr ungefähr.
Also so 1,5 Stunden.
Da brauchst du da nichts mehr hinterher.
Aber gibt es da noch so ein Bierchen da hinterher?
Ja, oder? Da sitzt man dann. Das ist ja wichtig für den Vereinsgemeinschaft. Ja. Das setzen uns dann zusammen und trinken dann noch ein Bierchen. Essen dort in der Zandwirtschaft und essen und trinken was.
Sehr gut. Wie oft hast du denn schon den Satz gehört, sind auch Frauen willkommen? Wir hatten kurz schon vorhin gesprochen, aber gibt es denn wirklich ab und zu auch Anfragen ganz akut von weiblichen Gegenüber, die sagen, Mensch, ich möchte unbedingt mit?
Ja, gibt es in der Tat, und zwar gar nicht einmal so selten. Das ist natürlich auch der Situation geschuldet, dass die Leute nicht wirklich wissen, wo die Wurzeln her sind. Deswegen muss ich leider sagen, also vielleicht gibt es sowas, aber bei uns gibt es nicht, weil wie gesagt, wie du am Anfang schon gesagt hast, wir versuchen schon auf der einen Seite irgendwie ein bisschen modern und auch auf das moderne Leben abgestimmt, unseren Sport zu machen, aber auf der anderen Seite versuchen wir doch trotzdem im Rahmen der Tradition das zu machen, weil wenn du die Tradition hinten weglässt, dann kannst du irgendwas machen, dann brauchst du keine Schubladen machen. Und deswegen ist für uns die Tradition doch irgendwo zumindest, um das ganze Konzept einfach umzusetzen, ist die schon auch wichtig. Und da ist es für uns einfach so, dass wir sagen, die Jungs machen den Tanz außenrum und die Mädels machen dann das sogenannte Drahen. Mhm. Die haben also ihre Dirndlröcke und drehen sich dann. Und deswegen finden wir das ein bisschen verkehrt, wenn man da jetzt sagt, okay, es würde eine Frau in eine Lederhose klappen stecken und die würde dann zum Schubladen mit anfangen. Das widerspricht eigentlich dem ursprünglichen Zweck seit, wie du selber schon sagtest, aus dem 11. Jahrhundert.
Ja, klar, natürlich. Man entwickelt sich ja weiter, aber die Männer tragen ja meistens dann Lederhosen mit Hosenträgern. Dann gibt es ja die Haferlschuhe und die Trachtenhemden. Bei den Frauen sind es halt in der Regel die Dirndl, aber natürlich kann eine Frau auch rein theoretisch eine Lederhose tragen und auch ein Mann ein Dirndl. Also das sollte ja heutzutage kein Problem sein, aber wenn wir uns um die Haferschuhe mal kurz noch kümmern, das sind auch die einzigen, die man da tragen darf. Also ich darf jetzt nicht mit anderen Schuhen sneakern oder so, das macht keinen Sinn, oder?
Darfst du schon machen, aber du kriegst den Effekt nicht, weil du musst ja das klatschen. Und deswegen sind das auch bestimmte Schuhe, die haben also eine glatte Ledersohle. Das heißt, du kannst jetzt auf einer Noppensohle mit Gummi kannst nicht drauf klatschen. Insofern der Sound, wenn es auf die Lederhose klatscht oder auf die Schuhsohlen, das ist natürlich auch unverwechselbar und das gehört auch dazu. Und wenn du da mit einem Sneaker, dann erstens fühlt es sich für dich, also unser eins wird nie mit einem Sneaker platteln, weil da platscht nichts. Wie gesagt, die ganze Optik, auch die Lederhosen, der Schnitt der Lederhosen, das Material der Lederhosen, das ist ja alles über Generationen hinweg optimiert. Und zwar dahingehend, dass es praktisch ist, dass es dich nicht verletzt damit und das halt geil ausschaut. Also diese schwarz glänzende Lederhosen, die ein bisschen kurz übers Knie geht.
Na klar.
Das sieht natürlich geiler aus als wie so eine sackartige, die braun ist und nicht glänzend ist. Also das ist schon alles ein bisschen optimiert, auch mit diesen weißen Hemden, damit die Ärmel schön hochgekrempelt werden und mit dem Hosenträger, das sieht einfach schon ganz gut aus. Insofern, da kommen wir jetzt. Könnte so eine eigene Gruppe aufbauen. Das ist so, wie kann jeder machen, wie er will. Aber wir haben gedacht, also das alles, was da schon drin steckt an Erfahrung, das möchten wir ganz gerne übernehmen. Und der Erfolg ergibt uns recht. Also es ist nicht nur, dass es gut ausschaut, es ist auch so, dass es wiedererkennbar sein muss.
Deswegen wird ja auch auf dem Oktoberfest so viel geflirtet. Ja, sehen auch einfach die Frauen und Männer noch besser aus, finde ich, in den Trachten.
Auf jeden Fall.
Bei den Schwarzen, bei diesen Haferschuhen ist es, glaube ich, so, dass die auch so einen abgeschliffenen Absatz haben, damit sich der Tänzer beim Dagegenschlagen nicht verletzt.
Richtig. Weil wie du normalerweise, wenn du so eine Ledersohle hast und schneidest den Absatz ganz, ganz scharf ab. Das sieht vielleicht besser aus, aber da haben wir uns alle schon, bevor wir die richtigen Schuhe hatten, haben alle schon mal böse verletzt an den Fingern. Und deswegen haben diese Plattlerschuhe haben also etwas abgeflachte Absätze. Also, und das hat auch durchaus seinen Sinn.
Wie spontan seid ihr denn, wenn ihr wenn Musikwunsch geäußert wird bei einem Auftritt? Also zum Beispiel von, keine Ahnung, von Vox Club. Könnt ihr sowas spielen?
Prinzipiell ist das ganz schwierig, weil, wie gesagt, das kann man nicht wissen, wenn man noch nie mit Schubladen zu tun hatte. Also jeder Musik ist ein bestimmter Schritt oder bestimmte Schrittfolge zugeordnet. Das heißt, wenn du mir jetzt Musik anspielst, dann kann ich dir genau sagen, was ich da jetzt tanzen muss. Dann brauche ich gar nicht überlegen, das läuft dann automatisch. Umgekehrt ist so, dass du jetzt nicht einfach sagen kannst, okay, jetzt machen wir irgendwie, was weiß ich, Gloria Gaynor, I Will Survive und platteln wir das. Das geht nicht, weil du musst wissen, ja, was mache ich jetzt? Was dann jetzt? Das ist nicht so, wie du sagst, es gibt fünf verschiedene Schritte und die basteln jetzt alle hintereinander, das geht nicht. Also das ist eine Choreografie ein bisschen und das würde mir nicht gelingen. Da kann ich jetzt versuchen, irgendwie so eine Hampelmann-Bewegung zu machen, aber das hat mit Platteln überhaupt nichts zu tun. Auf der anderen Seite haben wir jetzt aber schon mal, spaßeshalber, mal so ein tatsächlich etwas Mainstreamiges, wie zum Beispiel Vox Club, mal ein Lied.
Ach, so ein Zufall.
Ja, ja. Und das kommt da extrem gut an.
Ja.
Aber das war echt ein gutes Stück Arbeit, das so erstmal zu choreografieren. Das hat unser Jakob gemacht. Mhm. Und das zweitens dann wirklich so einzustudieren, dass das auch nach was ausschaut. Also das soll eben nicht so wie so ein Hampelmann, soll es halt eben nicht aussehen.
Ja, die Musik gibt ja den Takt für die Bewegungen auch vor.
Exakt, ja. Exakt. Und dazu musst du erst wissen, was zuerst musst du die Musik haben, dann musst du sagen, welche Schritte würden da drauf passen.
Ja.
Und die muss dann einstudiert werden. Und dann musst anhand der Musik musst du dann wissen, aha, jetzt käme praktisch die nächste Bewegung.
Mhm. Und das wird dann oft auf so einem Akkordeon oder so einer steirischen Harmonika gespielt.
Richtig.
Okay. Wie viele Lederhosen hast du denn eigentlich zu Hause?
Och, frag mich was Leichteres. Mehrere.
Also mehr als 10?
Ja, jetzt nicht mehr, aber früher hatte ich tatsächlich so viel.
Und habt ihr dann so eine Ausgelederhosen, die ihr dann bei so Highlight-Events wie zum Beispiel, keine Ahnung, dem Christopher Street Day oder auf dem queeren Stadtfest, das es jedes Jahr in Berlin-Schöneberg gibt im Juli, dass ihr dann sowas tragt?
Also wenn wir wo auftreten, dann ist es eigentlich immer die gleiche Plattler-Uniform. Das ist eine schwarze Hose, schwarze Haferlschuhe. Unser Vereinsträger, grüne Hüte, was haben wir noch? Graue Trachtenstrümpfe. Und das ist gleichzeitig die Ausgehuniform, wie du sagst, aber das ist auch die wir bei allen Auftritten anhaben. Wenn wir natürlich jetzt zu Hause üben, da am Donnerstag, dann sind wir natürlich nicht in der vollen Tracht. Da machen wir nur, dass wir schon die Lederhose haben, damit es schön klatscht.
Ja.
Aber ansonsten gehst du halt im T-Shirt hin. Aber die Ausgehuniform ist gleichzeitig auch unser Auftritts. Uniform.
Magst du uns mal kurz noch erklären, was es mit diesem Querriegel auf sich hat?
Ja, das ist eigentlich entscheidend. Muss man vom Hintergrund wissen, dass natürlich im Oberland, in Bayern, in der Regel natürlich jedes Dorf so einen eigenen Trachtenverein hat. Und um die ein bisschen gegeneinander unterscheiden zu können, haben die verschiedene Kodizierungen, wo man sagt, okay, also haben zum Beispiel die Form des Hutes ist meistens einheitlich bei allen. Der Hutschmuck ist meistens einheitlich. Und natürlich letztendlich ist auch immer einheitlich der Brustriegel des Hosenträgers. Mhm. Und da ist meistens dann entweder das Symbol der jeweiligen Gemeinde abgebildet oder das Wappen oder der Name von dem. Das heißt, diese Vereinsattribute, die sorgen für die Zugehörigkeit. Das heißt, du kennst auf dem Trachtenfest, kannst du sagen, ach, der gehört zum Dorf, was hinter Hugelhapfing, und der gehört zum anderen Dorf. Und das kannst du dann so zuordnen. Und wir haben sowas für uns auch entwickelt. Und zwar ist das, unser Riegel ist einfach das bayerische Rautenwappen, flankiert von zwei Berliner Bären. Und die bayerischen Rauten sind bei uns nicht in weiß-blau, wie es im bayerischen Staatswappen sind, sondern die sind in Regenbogenfarben. Also das ist bei uns praktisch so die Fusion von Berlin und Bayern.
Das ist doch schön zusammengefasst.
Ja, das ist super. Und die Leute finden es toll, weil es erstens schön aussieht und zweitens eigentlich genau das, und das ist ja das Sinn von so einer Signe, dass das wirklich sofort erkennbar ist, was sind das für welche.
Aber viele Plattler heißen doch auch so wie die Region oder der Ort, aus dem sie stammen. Da gibt es ja so Ländler wie den Rupoldinger oder den Reitwinkel oder da gibt es, glaube ich, noch den Ammerseer.
Ja, das ist aber, jein, stimmt. Mhm. Aber die kommen jetzt nicht aus der Region, die wurden halt meistens nur namentlich so zugeordnet. Also diese ganzen Kodifizierungen von diesen Tänzen und auch von den Musikstücken, das begann alles so im 19. Jahrhundert.
Ja.
Und dann hat man natürlich, um die irgendwie besser unterscheidbar zu machen, hat man sie dann oft auch dort mit Namen versehen, wo man sie zum ersten Mal kodifiziert hat. Also hat man sich da gibt es ja mehrere Volkskundler, die das in den 19. Jahrhundert zusammengefasst haben. Und dann hat gesagt, das erste Mal ist er auf den Plattler draufgekommen, das war am Ammersee, und dann war das für ihn der Ammersee. Also das hat jetzt nichts zu tun, dass man sagt, das wurde dort in diesem Dorf speziell entwickelt.
Verstehe.
Sondern das lässt sich jetzt nicht so wirklich nachvollziehen, wer hat das damals zusammengeschrieben.
Und wie reagiert denn das Publikum in der Regel auf so einen Auftritt? Wird da viel geflirtet? Kriegt er dann auch mal eine Nummer zugeschoben oder einen Schuh?
Ja, das kommt schon vor. Das kommt auf jeden Fall vor. Also wie gesagt, erstmal so, die Leute sind eigentlich immer begeistert.
Ja.
Wir haben, also jeder, der uns da bucht oder der auf unseren Veranstaltungen ist, der findet es einfach toll, weil einfach die Tatsache, dass das eine einheitliche Truppe ist, die haben da siehst du, die haben wirklich was einstudiert. Das ist mal was anderes, was man in Berlin nicht so oft sieht, schon gleich besonders in der schwulen Szene nicht. Mhm. Und da haben wir eigentlich nur positives Feedback, das muss man wirklich sagen. Und auch bei Firmenveranstaltungen, das heißt, jeder, der uns bucht, der weiß was, der kennt uns ein bisschen, sonst kennen wir ja gar nicht auf uns das zu machen. Und ich würde sagen, in 95% auch bei den Firmenveranstaltungen ist es so, dass die Leute sagen, wow, super, toll. Manchmal, das ist aber auch schon passiert, dass irgendwelche amerikanischen Firmen, die es in Berlin gibt, irgendwie eine Delegation von 50 Chinesen da haben. Und die sind dann ein bisschen überfordert. Die können das jetzt nicht so wirklich zuordnen. Aber selbst die finden es einfach toll, weil es ist einfach eine schöne Einheitlichkeit. Die Musik ist schmissig, nimmt dich mit. Und also das Feedback ist eigentlich wirklich durchweg sehr positiv.
Super. Also die Amerikaner stehen ja auch so ein bisschen für Hollywood und sind ja bekannt für das Drehen von tollen Filmen. Lieber Peter, wenn dein Leben ein Schuhplattler-Film wäre, wie würde denn der Titel lauten? Hast du eine Idee?
Och Gottchen, also es gibt nicht so wahnsinnig viele Schuhplattler-Filme.
Ich hab mir einen überlegt für dich.
Ja. Sag mal.
Hau drauf und dreh dich, der rhythmische Wahnsinn des Lebens.
Ja, das ist mir ganz gut. Das trifft es eigentlich ganz gut. Ja,
stimmt, das passt doch eigentlich ganz.
Würde ich übernehmen. Wenn da kein Copyright drauf ist, würde ich den gerne übernehmen.
Kann ich dir hiermit abgeben, kein Problem. Also, wenn jemand jetzt Lust bekommen hat, Schuhplatteln zu lernen bei euch oder auch woanders natürlich, aber überwiegend natürlich bei den Querplattlern in Berlin, dann, du hast die Domain schon erwähnt, querplattler.de mit einem E.
Richtig.
Da erreicht man euch, da kann man sich informieren, wann ihr euch trefft, wo ihr euch trefft, wie das so aussieht und mit dem Verein. Da bist du auch erreichbar, du antwortest auf E-Mails.
Auf jeden Fall. Also einfach nur hinkommen jeden Donnerstag um 18 Uhr. Am besten wirklich auf der Webseite nochmal gucken, ob dieser Donnerstag auch tatsächlich eine Probe ist. Das ist fast immer der Fall, aber besser ist, wenn man es nochmal checkt. Und dann einfach hinkommen, zuschauen, idealerweise gleich mitmachen, mit den Leuten reden oder direkt an mich.
Das geht also auch. Wenn ich es schaffe, komme ich auch mal vorbei. Ich bin unbedingt der Untalentierteste, aber bei mir müsst ihr ein bisschen Geduld haben. Dann brauche ich 10 solche Sessions und dann
funktioniert es vielleicht. Ja, das denkt jeder erstmal. Aber wir haben schon Naturtalente auch entdeckt.
So ich habe einiges noch auf meiner Liste. Ich hatte ja so einen Sensenmann auch bei mir, einen ganz tollen Kollegen, wollte ich schon sagen, ganz tollen Gegenüber, Stefan Bauer. Und der vermittelt ja das Dengeln. Ja, und das steht auch noch auf meiner Liste. Ich muss noch so viel machen. Mhm. Aber ich komme bei euch auch gerne noch vorbei.
Unbedingt.
Das kriegen wir hin. Ich darf mich
bei dir herzlich eingeladen.
Das freut mich. Vielen Dank. Nehme ich gerne an. Ich darf mich bei dir bedanken. Lieber Peter, es hat großen Spaß gemacht, da auch so offen drüber zu reden. Wünsche dir und eurem Verein natürlich alles Gute weiterhin.
Ja, ganz herzlichen Dank und ja, auch für dich alles Gute weiterhin.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchtern-bis-nüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.